Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit Hubert Wolf, katholischer Priester und Professor für Kirchengeschichte in Münster. Hubert Wolf ist vielfach ausgezeichnet worden für seine wissenschaftlichen Arbeiten. Er forscht über Päpste, über Papstwahlen, über die Unfehlbarkeit, über den Zölibat, aber auch über zum Beispiel sowas wie Verbrechen in einem Nonnenkloster. Ich grüße Sie, Herr Wolf.
Herzlichen Gruß aus Münster.
Aus Münster sind Sie uns nämlich zugeschaltet. Sie haben viele, viele Stunden in Archiven verbracht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo haben Sie mehr Stunden in Ihrem Leben verbracht? In Kirchen oder in Archiven?
Das ist schwer abzuschätzen. Wahrscheinlich hält sich das in etwa die Waage. Und beides fasziniert mich nach wie vor gleichermaßen.
Weil Sie vor allem in Archive kommen, in die ein ganz, also in die ich jedenfalls nicht reinspazieren könnte, zum Beispiel ins Vatikanische Archiv oder in die Vatikanischen Archive. Und da habe ich gelesen von Ihnen, das wichtigste Utensil, was man da mitnehmen muss, sei ein Anspitzer. Warum ist ein Anspitzer so ungeheuer wichtig?
Weil Sie im Vatikanischen Archiv keinen Füller und auch keinen Kugelschreiber mitnehmen dürfen, sondern das einzige Schreibgerät, das erlaubt ist, ist ein Bleistift, damit Sie nämlich die Dokumente nicht irgendwie mit Tinte oder anderen Dingen irgendwie beschmutzen könnten. Und deshalb muss man tatsächlich einen Spitzer dabei haben. Den habe ich immer oben in meiner Hemdtasche dabei, damit ich das nämlich nicht vergesse. Also inzwischen kann man dort sogar mit Laptops arbeiten.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich ja wirklich an wie im vorvorigen Jahrhundert.
Man kann tatsächlich mit Laptops arbeiten. Es gibt an den Arbeitsplätzen sogar Steckdosen, die halbwegs passen. Aber tatsächlich, manchmal muss man ja so handschriftlich mal ein paar Stichworte sich auf dem Blatt notieren.
Und
dafür braucht man den Bleistift. Insofern Spitzer unverzichtbar.
Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf war am 2. März 2020 im Vatikanischen Archiv in Rom. Ich weiß das so genau, weil es dazu nämlich Zeitungsartikel sogar gibt, denn das war ein ganz bedeutsames Ereignis. Herr Wolf, warum war dieser Tag im Archiv ein ganz besonderer?
Ja, ich arbeite insgesamt seit knapp 40 Jahren im Vatikanischen Archiv. Aber dieser Tag war einfach deshalb besonders, weil nach einer ganz langen Zeit endloser Vorbereitung und Verschiebungen endlich die Akten des Pontifikats Pius XII. Im Vatikan zugänglich wurden. Mhm. Pius XII. War Papst von 1939 bis 1958. Der Papst, der konfrontiert war mit dem Zweiten Weltkrieg, der konfrontiert war mit der Shoah und dem man vorwirft, dass er zum Holocaust geschwiegen habe. Manche sagen sogar, er sei Hitlers Pope gewesen. Und jetzt endlich die Möglichkeit zu haben, hineinzugucken in die vatikanischen Akten selber, endlich hinter die hohen Mauern zu gucken und zu sehen, was hat der Mann eigentlich gewusst vom Holocaust? Was haben die intern überlegt? Das war im Grunde genommen so eine absolute Sternstunde. Endlich durften wir, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ich, da rein am 2. März 20.
Sie haben sich ja schon lange mit Pius XII. Beschäftigt. Viele Hörerinnen und Hörer kennen vielleicht nur das Stück von Rolf Hochhuth, das Theaterstück Stellvertreter, wo er auch eine Rolle spielt. Sie haben sich lange sehr intensiv forschend mit ihm beschäftigt. Welche Fragen wollten Sie ihn da noch klären?
Ja, ganz viele. Ich meine, ich habe eine schon angedeutet. Hat er überlegt, öffentlich gegen den Holocaust zu protestieren oder nicht? Mhm. Gibt es da internes Material? Wie war eigentlich der Informationsstand in der Kurie ganz genau? Dann aber auch weiter, und was ist eigentlich nach dem Krieg mit der sogenannten Rattenlinie? Also, es sind ja Nazi-Verbrecher wie Mengele und andere mit vatikanischen Pässen nach Lateinamerika geflohen. Inwieweit war der Papst selber in diese Dinge involviert oder haben das Untergebene gemacht? Ja. Also ein ganzes Bündel von Fragen. Wie ist das eigentlich mit der europäischen Einigung? Ja. Warum werden Schumann, Adenauer und de Gasperi regelmäßig von Pius XII. In Privataudienz empfangen? Und ist seine Idee eines christlichen Abendlandes nicht das, was am Ende dann zur Europäischen Union führt? Und so weiter.
Ja, aber da muss man ja davon ausgehen, und das ist so die Frage, die ich mir stelle, dass in so einem Archiv wirklich jede, auch noch so vielleicht gefährliche oder schwierige oder ein ins falsche Licht rückende Notiz aufgehoben wird. Ist denn das so?
Ja, das ist so, weil Sie natürlich, wenn Sie eine einzelne Notiz rausnehmen würden, hilft Ihnen das ja gar nichts. Sie müssen sich ja ein riesiges Organigramm vorstellen der unterschiedlichen Büros der Kurie. Und da gibt's Korrespondenzen hin und her, jeweils mit Protokollnummern oben auf den Blättern.
Ach so.
Wenn Sie also irgendwo eins rausnehmen, dann fällt's raus. Und andererseits ist so, es sind 400.000 Schachteln allein im Vatikanischen Archiv mit jeweils 1.000 Blatt. Die sind alle nur vorläufig inventarisiert. Das heißt, der Vatikan weiß nicht mal genau, was er hat. Die Forscher haben im Grunde genommen die Chance, zum ersten Mal Material überhaupt zu sehen. Das ist nicht so, wie wenn wir ins Bundesarchiv gehen nach Berlin, wo wir im Grunde zu Hause am Schreibtisch online genau wissen, was die haben, sondern wir haben...
Das sind Schachteln, die sind zum Teil ungeordnet. Ja, vielleicht machen wir das jetzt gerade mal und werfen mal wirklich einen kurzen Blick in dieses geheimnisvolle Archiv. Einige glauben es ja zu kennen aus Illuminati, die Verfilmung vom Roman von Dan Brown. Da ist ein Forscher so hinter Panzerglas zum Beispiel eingeschlossen und droht zu ersticken. Wie sieht's wirklich aus?
Also das ist natürlich ein schöner Plot für einen Krimi, aber hat mit der Realität gar nichts zu tun. Das Vatikanische Archiv ist erstmal ein normales Archiv, weil es, anders als den Braun immer glaubt, keine Bücher sammelt, sondern tatsächlich Akten. Mhm. Etwa 100 laufende Kilometer Akten. Aus der ganzen Welt. Der Vatikan hat dort eigentlich die Weltgeschichte eingelagert. Und man kann dieses Archiv nur durch täglichen Grenzübertritt besuchen. Das ist sicher was Besonderes. Was heißt, man muss über die Porta Santa Anna immer von der Republik Italien in den Kirchenstaat einreisen, braucht dazu einen bestimmten Pass, eine Tessera. Und erst mit dieser Tessera kann man dann ins Archiv hineingehen.
Und wer entscheidet, welche Akten da überhaupt eingesehen werden dürfen, von wem?
Also das ist so, im Vatikanischen Archiv ist es ganz anders als in deutschen Staatsarchiven, wo bestimmte Akten automatisch nach einer bestimmten Zeit zugänglich werden. Also Sachakten nach 30 Jahren, Personalakten nach 50 Jahren und so.
Also automatisch.
Sondern hier ist es so, die einzige Entscheidung über die Benutzung von Akten und Zugänglichmachung trifft derjenige, dem das Archiv gehört, der Souverän, der Papst allein. Das heißt, in diesem Fall hat Papst Franziskus entschieden, die Akten Pius des XII. Werden zugänglich. Und es ist so, es werden immer alle Akten eines Pontifikats, also alle Akten der Regierungszeit eines Papstes mit einem Schlag zugänglich. Also vom ersten Regierungstag des Papstes bis zum letzten.
Ja.
Und so war es jetzt eben. Okay. 2003 wurde der Pontifikat Pius des XI. Zugänglich, 1922 bis 1939. Und jetzt 2020, der Pontifikat Pius des XII.
Und dann haben Sie ja gesagt, also da warten dann Millionen von Seiten auf Sie und Ihr Team. Und Sie hatten das Riesenglück, für 3 Wochen reingelassen zu werden. Ich frage mich aber trotzdem, wo fängt man denn da an? Also wo fängt man an?
Naja.
Kiste rausziehen und
ich habe ja schon gesagt, ich arbeite seit knapp 40 Jahren im Vatikanischen Archiv. Mhm. Wir hatten ein großes Projekt aus dem Pontifikat Pius des XI., über die Nunziaturberichte Eugenio Pacellis, das ist der spätere Papst Pius XII. Aus Deutschland. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und ich, wir kennen das Archiv sehr genau. Das heißt, wir haben zu Hause uns vorher überlegt, okay, wie wird das aufgebaut sein und in welchen Serien wird was sein?
Also wie so ein, ist ja geradezu so kriminalistisch.
Ja, es ist tatsächlich, das ist vielleicht auch das, was den einen Reiz ausmacht. Man muss, wie in einem Krimi, sich durch unterschiedliche Serien durcharbeiten. Man stellt Hypothesen auf, man geht auf den falschen Weg, hat eine falsche Serie, eine falsche Richtung. Aber je mehr man macht, je mehr man so Probebohrungen macht, desto mehr haben sie, wie wenn sie Troja ausgraben, so einen Plan. Das heißt, wenn wir abends uns zusammensetzen in Rom, dann wird uns immer klarer, man kann es fast aufmalen, okay, wie hängt eigentlich was zusammen? Wer kommuniziert mit wem? Wer geht eigentlich zum Papst? Wo finden wir die und die Dinge?
Okay, und jetzt hatten Sie einen Schlachtplan für 3 Wochen und später nochmal mehr. Und dann wurden da nur 5 Tage draus. Nämlich am 6. März 2020 wurden die Archive wegen Corona geschlossen.
Ja, wir hatten einen Schlachtplan.
Haben Sie dann gemacht?
Wir haben einen Schlachtplan gehabt, weil wir eigentlich eine Biografie Pius des XII. Schreiben wollten. Das heißt, wir haben uns 15 Jahre vorbereitet mit 15 Themen und wir haben die unter den 7 Mitarbeitern am Anfang aufgeteilt und haben gesagt, du guckst mal nach der Rattenlinie und du schaust mal nach der Weihnachtsansprache von 1942 und du guckst nach dem. So. Und dann passiert jetzt aber erstmal etwas ganz Verrücktes. Denn alle, die jetzt irgendwie so nach diesem Schlachtplan vorgegangen sind und Probebohrungen gemacht haben, haben nach 2 Tagen abends gesagt, ja, haben Sie eigentlich auch solche Bittschreiben von jüdischen Menschen an Pius XII. Gesehen? Und dann sage ich, ja, in meiner 2. Schachtel habe ich so ein total anrührendes Bittschreiben. Und dann passiert eigentlich schon in diesen 3-4 Tagen etwas total Verrücktes. Wir werfen nämlich eigentlich unser ganzes Konzept erstmal weg und sagen, nee, warum sollen wir die Biografie eines Papstes schreiben, wenn wir Tausende von jüdischen Menschen haben, deren Andenken die Nazis vernichten wollten, denen wir ihre Stimme wiedergeben können, weil sie mit einer ungeheuren Offenheit in ihren Briefen vor dem Papst ihr Schicksal ausbreiten. Und damit war eigentlich schon ein Tag, bevor die Corona-Geschichte zuschlug, für uns klar, halt mal, wir müssen was ganz Neues machen. Dann kommt Corona. Und es war natürlich ein totaler Schock, zu sagen, Mensch, jetzt geht's gerade richtig los. Ja. Jetzt haben wir diese Brief, jetzt haben wir diese Spur aufgenommen. Und wir sitzen, ich sitze an einem Bittschreiben aus Stuttgart. Dann kriege ich eine SMS von einem Mitarbeiter, der in einem anderen vatikanischen Archiv sitzt und sagt, hier ist ein Corona-Fall, ich vermute, dass die Archive heute schließen. War natürlich ein totaler Schock.
Also, sind Sie noch da?
Ja, ich bin da.
Ja, ich dachte jetzt eben gerade, es wäre in diesem Moment jetzt auch die Leitung gerissen. Das kann ich mir vorstellen. Also, Sie hatten gerade eine Spur aufgenommen, haben Sie gesagt. Ihr 5-Jahres-Projekt wurde dann eben, also ganz anderes Projekt, Asking the Pope for Help, so heißt es dann, jüdische Opfer des NS-Regimes in den Quellen des Vatikans. 5-Jahres-Projekt läuft noch bis 27. Demnächst erscheint auch ein Buch von Ihnen darüber. Was können Sie jetzt sagen, Sie haben ja Antworten offenbar gefunden. Also vor allem diese Antwort, was wusste der Vatikan? Also durch diese Briefe wusste er ja sehr viel, was wusste der Papst. Was hat Sie erschüttert, als Sie da gewühlt haben?
Naja, also erstmal erschüttern einen die Briefe als Briefe. Also sie haben aus ganz Europa in allen europäischen Sprachen von 1939 bis 1945 Bittbriefe an den Papst, wo es wirklich oft um Leben und Tod geht. Heiliger Vater, retten Sie uns. Sie können 4 Menschenleben retten. Der Allmächtige wird es Ihnen danken. Das schreibt ein jüdischer Rabbinatskandidat und sagt, ich traue mich, obwohl ich ein Jude bin, traue ich mich, mich an Sie zu wenden. Das heißt, man hat diese erste Ebene dieser ungeheuer erschütternden Dokumente, wo diese jüdischen Bittstellerinnen und Bittsteller mit einer großen Offenheit dem Papst ihr Schicksal ausbreiten. Und das andere ist jetzt die spannende Frage, was tun die denn jetzt im Vatikan damit? Und das ist natürlich relativ schwierig, weil es gibt erstmal kein zuständiges Büro. Diese Briefe liegen nicht in einer Serie, sondern in 100 verschiedenen Serien. Das heißt, wir müssen ganz genau gucken, etabliert sich so etwas wie ein Vorgehen? Wer bearbeitet diese Briefe? Welche Rolle spielt im Grunde das Memo, das der erste Bearbeiter auf den Brief oder in einem Zusatzblatt draufschreibt? Was sieht der Papst? Und das, da sind wir jetzt dabei, das im Grunde solche Entscheidungsfindungsprozesse mal zu rekonstruieren, anfanghaft zu gucken, wie geht das?
Selbst für den Kirchenhistoriker Hubert Wolf ist es also, wie wir gehört haben, immer noch, obwohl er oft da ist, was Besonderes in den Archiven des Vatikans zu stöbern, zu forschen. Was war denn, Herr Wolf, das älteste Dokument, was Sie da jemals in den Händen gehalten haben? Was hat Sie da so am meisten beeindruckt?
Ja, ältestes Dokument weiß ich jetzt gar nicht, ob mich da etwas besonders beeindruckt hat, sondern mich hat eigentlich eher beeindruckt diese neueren Quellen. Neuere heißt jetzt aus der Neuzeit, aus der Frühneuzeit. Und für mich war eben der Fund im Archiv der Glaubenskongregation zu den Nonnen von Sant'Ambrogio. Mhm. Das war im Grunde für mich das Absolute, weil also einen solchen Fall, wo die Gottesmutter Briefe im Himmel schreibt und die Ermordung einer Nonne anordnet, das war schon irgendwie was ganz Verrücktes. Und dann ein Inquisitionsprozess, wo ein Inquisitor im Grunde genommen diese ganze Machenschaft, in die der Papst selber verwickelt ist, aufdeckt und als Kriminalkommissar nicht nachlässt, um diesen Betrug und diese ganz kranke Form von Religiosität.
In welcher Zeit befinden wir uns?
Wir befinden uns jetzt im 19. Jahrhundert, also im Pontifikat Pius des IX., Mitte des Jahrhunderts, in den 60er Jahren. Und das war für mich, also mehrere Meter Akten zu haben mit auch einem Brief der Gottesmutter auf Französisch.
Einen Brief der Gottesmutter auf Französisch?
Ja, sicher. Die Gottesmutter schrieb im Himmel einen Brief, der dann in einem Kästchen auf dem Altar dieses Klosters materialisierte. Und das Französisch der Gottesmutter ist derartig schlecht, dass ich damit wahrscheinlich mein Abitur nicht bestanden hätte in diesem Fach. Aber also, wie gesagt, das ist so eine Form von Religiosität, ja. Eine kranke Form von Religiosität, eine Art von Mystizismus, ja. völlig schwierig. Und diese Akten sind eben alle da. Und ich hatte in meinem Studium 30 Jahre vorher irgendwie gehört, naja, die Jesuiten haben in irgendeinem Kloster versucht, eine Angehörige des deutschen Kaisers umzubringen.
Und da waren sie dann auf die Spur gekommen.
Genau.
Apropos auf die Spur gekommen, ich habe ja einfach schon gefragt, wie viele Stunden sie im Archiv verbracht haben. Sie konnten es ja nicht mehr detailliert sagen. Sie haben nämlich schon als Schüler damit angefangen im Gemeindearchiv. Was haben Sie denn da gesucht?
Naja, ich bin als Schüler, da war ich glaube ich 12, ins Gemeindearchiv meiner Heimatgemeinde Würth gegangen, weil es in unserer Familie einen Streit gab zwischen meinem Onkel und meinem Vater, ob ein Nachbar vor 70 Jahren nicht durch die Grenzsteinverrückung uns einen Teil unserer Gebiete genommen habe. Mein Vater war der einen, mein Onkel der andere. Dann bin ich da hingegangen. Der Bürgermeister war erstmal etwas überrascht, weil so will so ein 12-Jähriger. Aber ich hatte gelernt im Geschichtsunterricht, in Württemberg wurden diese Dinge im 19. Jahrhundert nicht vor Gericht geklärt, sondern in einem Schlichtungsausschuss der Gemeinde, dem sogenannten Ruggericht. Dann habe ich dem Bürgermeister gesagt, ich möchte die Ruggerichtsakten sehen. Dann hat er auf dem Speicher mir die Ruggerichtsakten gezeigt, konnte sie aber nicht lesen, weil sie Sütterlin waren. Dann ging ich nach Hause zu meiner Großmutter, habe gesagt, Oma, ich muss diese Schrift lernen. Dann habe ich in 2 Wochen Sütterlin gelernt, bin wieder hingegangen, habe tatsächlich den Fall gefunden. Der hat tatsächlich den Grenzstein versetzt gehabt, musste ihn auch wieder zurücksetzen und musste Strafe zahlen. Und damit konnte ich mit 12 Jahren einen langen Streit historisch präzise beantworten.
Das wunderbar.
war für mich so eine Disclosure-Situation.
Und Fieber, was Archive auslösen, das war gelegt, glaube ich. Sie sind, nur um das mal einzuordnen, 1959 in der Ostalb geboren. Und ich habe jetzt gerade so überlegt, ob so ein Interesse an Geschichte in der Familie lag. Aber es schien ja nicht über so ein Geschichtsinteresse zu kommen, sondern eben eigentlich über so einen Familienstreit. Also oder sind Sie in einer sehr gelehrten Familie aufgewachsen?
Überhaupt nicht. Also ich komme aus einer bäuerlichen Familie. Als ich nach der Grundschule anständige Noten hatte, habe ich trotz der guten Noten erstmal keine Gymnasialempfehlung bekommen, weil ja so ein Baurerbuhr nicht aufs Gymnasium geht. Mhm. Mein Vater hat sich dann ans Oberschulamt gewendet und sich gegen den Schulleiter durchgesetzt. Und deshalb durfte ich aufs Gymnasium. Meinem Vater, der vielleicht jetzt zuhört, dem danke ich immer noch dafür, dass er den Mut gehabt hat, so als
sich aufzulehnen gegen so einen Beschluss.
Und diese Grundauflehnung so gegen Obrigkeit, so das haben wir eigentlich so immer schon ein bisschen drin gehabt. Ich fand auch großartig, dass ein Bürgermeister einem 12-Jährigen
sagt, die Akten gibt.
Okay, wenn du das willst, dann kriegst du die. Das fand ich so großartig. Und
weil Sie sehr überzeugend aufgetreten sind. Sie haben ja in dem Alter auch auf eigene Faust Ausgrabungen gemacht. Ich habe was von einer Mauer aus dem 30-Jährigen Krieg gelesen. Sie haben über die Freiwillige Feuerwehr im Ort geforscht zum Jubiläum. Ja. Also ich finde, der Weg zum Historiker war vorgezeichnet, aber Sie sind dann Pfarrer geworden. Wie kam denn das?
Naja, also der Weg zum Historiker war vorgezeichnet, der Weg in die Theologie war eigentlich auch vorgezeichnet.
Davon haben wir noch gar nichts gehört.
Ja, ich komme aus einer katholisch geprägten Familie, ich habe so eine typisch katholische Biografie. Ich bin Ministrant gewesen, in der Jugendarbeit tätig, fand Kirche ganz entscheidend. Jetzt kommt vielleicht noch eine Sache dazu, die für mein Leben ganz zentral ist. Ich war ja der Erste und der Einzige aus meiner Familie, der auf ein Gymnasium ging. Ich tat mich schwer mit Latein. Und in dem Dorf neben uns wohnte ein pensionierter, strenger, geistlicher Rat, ein katholischer Pfarrer. Und den habe ich als Ministrant mal angesprochen und habe gesagt, hochwürdiger Herr, könnten Sie mir vielleicht ein bisschen helfen beim Latein? Und dann sagt er, komm schon mal, morgen rüber, zack. Mhm. Dann ging ich rüber zu dem, ins Pfarrhaus, dann ging die Tür auf und da waren 1000 Bücher. Oh. Und da habe ich gedacht, das kann es gar nicht geben. Wir hatten selber zu Hause vielleicht 5 Bücher. Mhm. Und da waren 1000 Bücher. Und dann haben wir streng Latein gemacht. Aber dann habe ich gesagt, ja, ich muss da so ein kleiner Vortrag machen in Geschichte über das Thema Aufklärung als Epoche. Dann sagte der, ja, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich gebe dir mal das Lexikon für Theologie und Kirche mit, den Artikel Aufklärung, und ich gebe dir den Brockhaus mit. Das liest du jetzt, dann kommst du morgen wieder. Dann kam ich wieder und habe gesagt, ja, das sind aber ganz zwei unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Aufklärungsepoche sei was Tolles, die Katholen sagen, das sei was Schlechtes. Dann sagt er, aha, also wir glauben jetzt erstmal nicht, was in Büchern steht, sondern wir lesen die Vorworte dieser beiden Lexika. Dann lesen wir die Vorworte, dann sagt er, du siehst, das eine ist ein liberales und so weiter, das andere ist so ein streng kirchliches. Okay. Und wenn du mit Quellen arbeitest, musst du genau das machen, immer nicht glauben, was die schreiben, sondern erst mal prüfen. Und da war ich mittendrin.
Also es da heißt, waren Sie mittendrin.
Kirche eröffnete mir Bildung. Und insofern Bildung und Kirche, das gehört für mich unverrückbar zusammen. Wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, ein 70-jähriger gebildeter Mann nimmt sich für so einen 10-jährigen Bub richtig Zeit und nimmt den ernst. Super.
Sie haben in Tübingen Theologie studiert, Herr Wolf. Und zwar zu einer Zeit, als Kirchen Kritiker oder Rebellen besser wie Hans Küng aktiv waren. Hat Sie das verunsichert?
Es hat mich überhaupt nicht verunsichert, weil in der Zeit, in der ich Theologie studiert habe, Ende der 70er Jahre, es ganz selbstverständlich eine offene Diskussion gab im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils darüber, wie sich Kirche in der Welt von heute, so heißt eine der zentralen Konstitution dieses Konzils, wie sich Kirche in der Welt von heute darstellen muss. Und das, was wir in Tübingen bei Hans Küng, aber auch bei anderen gelernt haben, war einfach die Frage, geprägt von einer ganz tiefen Liebe zur Kirche. Die Kirche hat eigentlich eine wunderbare Botschaft. Eine ganz wunderbare Botschaft, eine zentrale Aufgabe. Sie steht sich aber mit ihren Strukturen, ihrem männerbündischen Gehabe und so weiter selber im Weg. Und Reform der Kirche, ja, die damals angedacht wurde und um die es auch heute geht, Reform der Kirche heißt jetzt nicht, wir machen halt Strukturreformen, weil jetzt Strukturreformen irgendwie toll sind, sondern es geht um Reformen, damit die Kirche ihre Aufgabe wieder wahrnehmen kann.
Man kann ja fast davon sprechen, dass Reformen, damit sie überhaupt noch überlebt. Ich meine, diese Diskussion haben Sie geführt und sind dann eben doch Priester geworden. Sie hätten sich ja auch abwenden können. Warum sind Sie doch Priester geworden?
Weil ich damals überzeugt war und nach wie vor davon überzeugt bin, dass die Kirche und der christliche Glaube eine zentrale Aufgabe haben in der Gesellschaft und für mich selber dieser Glaube und das, was ich aus der Kirche mitgenommen habe, das für mich und mein Leben von ganz zentraler Bedeutung ist. Ich bete nicht nur im Glaubensbekenntnis, auferstanden von den Toten, sondern ich glaube an Auferstehung. Und nur deshalb, weil ich das tue, habe ich natürlich auch auf mein Leben hier eine ganz andere Perspektive, weil ich mich von diesem Gott, von dem wir reden, getragen und geborgen weiß.
Ja, und gleichzeitig sind Sie, wie Sie haben es vorhin genannt, einen männerbündischen Verein beigetreten. Zum Beispiel müssen Sie ja den Zölibat einhalten, also die verpflichtende Ehelosigkeit katholischer Priester. Hat Sie das nie gestört?
Doch, das hat mich schon gestört. Aber mich hat noch mehr gestört und stört immer noch mehr vielleicht das Versprechen des Gehorsams. Ich habe mich also damals bei der Priesterweihe 1985 in dem Gespräch mit dem Bischof auch über den Zölibat unterhalten und habe ihm versucht, auch deutlich zu machen, dass ich mir Alternativen vorstellen könnte. Aber das Gespräch hat sich maßgeblich um das Thema gedreht. Versprechen Sie mir und meinen Nachfolgern auf diesem bischöflichen Stuhl Ehrerbietung und Gehorsam. Dann habe ich ihm gesagt, ja, Gehorsam sei okay, aber Gehorsam käme doch vom Hören und dann Komma aufeinander. Hm. Und das Aufeinander fand er überhaupt nicht gut. Also da sind wir eigentlich eher in eine Krise des Gesprächs hineingekommen.
Aber eine Krise, die sich offenbar nicht so ausgewirkt hat, dass Sie dann da nicht weitergekommen sind. Ich meine, zu diesem Gehorsam, der verlangt wird, kommt ja zum Beispiel noch eine andere Sache, die Unfehlbarkeit des Papstes. Sie haben darüber auch sehr viel gearbeitet, sich damit beschäftigt. Was heißt das eigentlich, Unfehlbarkeit? Also jemand kann nicht fehlen? Der Papst kann nicht fehlen?
Ja, der Papst kann nicht fehlen. Wenn wir das Dogma genau anschauen, er kann nicht fehlen. In Glaubens- und in Sittenfragen, wenn er sich ausdrücklich auf die Kathedra setzt, also auf den Stuhl Petri, und erklärt, dass er nun einen Glaubenssatz für unfehlbar erklärtes hat. Hm. Das ist eben erst 1870 auf dem Ersten Vatikanum so beschlossen worden. Vorher wurden solche unfehlbaren Sätze allenfalls beschlossen von Konzilien, die sich versammelt haben. Jetzt kann es der Papst allein. Und seitdem haben wir nur ein einziges Dogma, das der Papst allein gemacht hat, nämlich das Mariendogma von 1950. Und ich habe jetzt in meinen Forschungen versucht, herauszuarbeiten, wie problematisch in der Entstehungssituation dieses Dogma schon war, weil nämlich eine ganze Reihe von Bischöfen, die auf dem Konzil, auf dem Ersten Vatikanum teilgenommen haben, 4/5 der deutschen Bischöfe, die teilgenommen haben, haben die Unfehlbarkeit unter anderem mit historischen Argumenten abgelehnt. Die haben nämlich gesagt, wenn es in der Geschichte einen fehlbaren Papst gibt, und den gibt es mit Papst Honorius I. im 6. Jahrhundert, der eine zentrale Frage des Glaubens an Jesus Christus falsch interpretiert hat, dann kann der Papst nicht unfehlbar sein. Aber diese Argumente wurden nicht gehört.
Ja. Ich höre ja wirklich diesen kritischen Geist, aber den kann man ja gar nicht überhören, wenn man sie reden hört. Jetzt haben wir über die Unfehlbarkeit und ihre Kritik daran, über den Gehorsam und die Auslegung von Gehorsam in der Kirche gehört. Wir haben den Zölibat kurz angeschaut. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, 16 Thesen, Zölibat 16 Thesen, kam 2019 raus und beginnt mit der Überschrift, das Tabu ist gefallen. So, seitdem ist natürlich und auch davor permanent über den Zölibat diskutiert worden. Jetzt gerade in diesem Jahr hat der Erzbischof von Malta und auch wohl Papstvertraute Charles Sicluna sich zitieren lassen, Zölibat sollte freiwillig werden. Also diese ganzen, wie kann man das als jemand wie Sie, als Historiker betrachtet, ertragen, dass so aber auch seit Jahrzehnten, seit Ewigkeiten darüber diskutiert wird und nichts sich verändert?
Also ich ertrage es natürlich schwer, weil ich als Wissenschaftler der Macht des Arguments vertraue. Und ich meine, ich war bei der Amazonas-Synode, die Franziskus ja einberufen hatte nach Rom, und habe dort mit Bischöfen aus Brasilien, konservativen Menschen, intensiv über dieses Thema gearbeitet, anhand lateinischer Quellen. Und was wollten die wissen? Die wollten einfach wissen, gibt es in unserer Tradition neben den zölibatär lebenden Priestern auch verheiratete Priester? Und ich habe ihnen anhand der Quellen nachgewiesen, dass wir diese Tradition immer schon gehabt haben. Und diese Bischöfe, diese konservativen Menschen, jetzt kommt sowas Positives, die haben sich mich gewünscht und nicht irgendjemand anderen. Und die haben nach dieser intensiven Arbeit mit 4/5 Mehrheit dafür gestimmt auf der Synode, dass in Lateinamerika neben zölibatären Priestern auch verheiratete Männer zu Priester geweiht werden sollen. Ja. Und jetzt hat der Franziskus genau diesen Beschluss, diesen 4/5 Beschluss der Bischöfe, nicht angenommen. Und das ist mein Kritikpunkt. Er ruft eine Synode ein, er sagt, ja, ihr müsst entscheiden. Jetzt entscheiden diese Bischöfe, und da macht er nichts. Das ist das, was meine Kritik an ihm ist. Da braucht man keine neuen Argumente mehr und jetzt nochmal auf diesem jetzigen synodalen Prozess irgendwie rumtun. Historisch ist die Sache völlig klar. Zur Tradition der katholischen Kirche gehören zölibatäre Priester und es gehören Verheiratete. Und man muss beide Wege wieder aufmachen. Es geht mir gar nicht darum, Zölibat abzuschaffen. Zölibat als solches ist eine tolle Lebensform. Aber ich möchte, dass es die beiden Möglichkeiten gibt, und Kirchengeschichte hat die Aufgabe, alle Modelle, die es in unserer Tradition gibt, auch Alternative und Unterdrückte auf den Tisch zu legen, damit man nicht nur von Tradition redet, sondern ich sage dann, ich bin der Traditionalist, denn ich möchte die ganze Tradition auf dem Tisch haben
und
nicht nur die halbe.
Und die hat beide Seiten. Unser Gast Hubert Wolf ist mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden, aber zwei stechen für mich jedenfalls hervor, verliehen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Leibniz-Preis nämlich im Jahr 2003. Den haben Sie bekommen als erst dritter Theologe, das macht Sie wahrscheinlich auch recht stolz, oder?
Also ich habe ihn als dritter Theologe und bisher einziger katholischer Theologe bekommen. Also insofern macht mich das richtig stolz, und das ist so. Durch den Leibniz-Preis gehen einfach auch Türen auf. Natürlich 1,5 Millionen für Forschung frei einsetzbar. Toll.
So hohes Preisgeld.
Ja, und das war natürlich für mich einfach ein Eldorado. Aber gleichzeitig ist natürlich so, ein Leibniz-Preisträger, der irgendwo ein Projekt beantragt,
Ja.
Er beantragt es eben als Leibniz-Preisträger. Und insofern ist das vielleicht fast nur wichtiger. Von den Neidfaktoren, die es natürlich auch gab, wollen wir jetzt nicht sprechen.
Sagen Sie, wenn Sie sagen, also Projekte, wir hatten ja vorhin, wir haben unser Gespräch ja angefangen mit Ihrem Projekt, was Sie momentan so sehr beschäftigt. Asking the Pope for Help, jüdische Opfer des NS-Regimes in den Quellen des Vatikans. Ist dieses Projekt auch sozusagen, kann das noch davon profitieren, dass Sie Leibniz-Preisträger sind?
Es profitiert ganz eindeutig davon, weil ganz viele Stiftungen, also wir sind ja unterstützt durch die Stiftung EVZ, wir sind unterstützt durch
EVZ,
die Stiftung Erinnerung, Versöhnung, Zukunft, wir sind unterstützt durch die Krupp-Stiftung, wir sind unterstützt durch SAP. Da macht es ganz viel aus, dass der Projektleiter eben mit dem Leibniz-Preis ausgezeichneter und damit wissenschaftlich irgendwie mal hoch evaluierter Mensch ist.
Ja.
Das macht es uns, heißt meinem Team und mir, wirklich leichter. Und dafür bin ich richtig dankbar.
Wenn Sie an diese Akten, mit denen Sie ja täglich und Sie und Ihr Team arbeiten, haben Sie eigentlich, wir haben ja da vorhin das Thema natürlich nicht abgeschlossen, ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Sie forschen ja auch noch dran. Aber was können Sie denn jetzt schon zur Verantwortung des Vatikans, des Papstes vor allem sagen, zum Schweigen, zum Holocaust?
Wir können erst mal sagen, dass er sehr gut informiert war, weil er diese Bittschreiben unter anderem eben über 5 Jahre hinweg kriegt. Wir können aber zweitens auch sagen, dass die Konzentration auf den Papst allein zu kurz greift, weil der Papst natürlich die Millionen von Dokumenten, die es gibt, gar nicht selber lesen kann. Das heißt, er hängt ab von seinen Mitarbeitern. Und deshalb ist für uns wichtig, dass wir die ganze Kurie in den Blick nehmen, weil die Memos der Mitarbeiter nehmen oft die Entscheidung des Papstes vorweg. Jetzt müssen wir noch was Zweites machen. Wir können etwas sagen, geschätzt, dass der Papst 10% der Bittschreiben selber sieht. Und wir können sagen, dass in einer großen Zahl von Fällen, also ich würde mal sagen 70-80%, der Vatikan tatsächlich versucht zu helfen. Jetzt müssen wir da wieder unterscheiden. Wenn es um Geld geht oder um eine Wohnung in Rom oder sowas, hilft der Vatikan schnell und unbürokratisch selber. Aber wenn es jetzt um ein Visum geht, also eine jüdische Familie möchte nach Palästina ausreisen, 1941, ja, dann muss er ein Visum kriegen von England. Das heißt, der Papst bestellt den englischen Botschafter ein und sagt ihm, ich habe 2 jüdische Menschen und ich möchte, dass die ein Visum für Palästina kriegen. England ist ja die Macht, die Palästina kontrolliert. Und dann sagt der englische Botschafter, nein. Das heißt, der Papst versucht zu helfen, kann aber nicht, weil ein solches Visum nicht gegeben wird. Das müssen wir uns immer ganz genau anschauen, ist versuchte Hilfe schon Hilfe? Oder was passiert, wenn einfach draufgeschrieben wird, NDF, niente da fare? Wir haben eine ganze Reihe von Dokumenten, da stehen die 3 Buchstaben drauf und dann geht das Ding in die Ablage. Warum ist das so? Das wissen wir noch nicht. Also es ist ein ganz spannender Prozess. Die Konzentration auf Pius muss aufgebrochen werden, hin auf die Kurie. Wir haben in der Kurie Antisemiten, dezidierte Antisemiten. Und wir haben dezidierte Judenfreunde. Und wie die miteinander streiten, das ist genau das, was mich interessiert. Und was von diesem kriegt der Papst jeweils vorgelegt? Und wie entscheidet er dann auf dieser Basis?
Und Gott sei Dank haben Sie dieses lange Projekt noch einmal verlängert bekommen, sodass Sie da tatsächlich auch dezidiert reingucken können. Ich habe gesagt, dass Sie 2 Preise bekommen haben, die mich irgendwie, die mir besonders vorkamen. Sie haben nämlich 2004 noch den Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen. Und ich glaube, wir haben jetzt so langsam auch, wissen wir, warum Sie den Kommunikatorpreis bekommen haben. Da steht da Begründung, herausragende Leistung in der Vermittlung seiner wissenschaftlichen Arbeit in die Öffentlichkeit. Also, Sie sprechen auch zum Beispiel von lokalen Aspekten, wenn Sie vor Menschen sprechen, über die Kirchenangelegenheiten. Sie sind sehr deutlich in Ihren Worten. Ich habe mich nämlich gefragt, ob das nicht in unserer kirchenfernen Zeit ganz schön schwierig ist, ja, so Themen wie Glauben und Kirche, Vatikan in die Öffentlichkeit zu bringen.
Das finde ich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also ich habe jetzt in den vielen Jahren, in denen ich mir klar mache, wie wichtig es ist, also sowohl in meiner Funktion als Priester als auch in meiner Funktion als Wissenschaftler, die Dinge, die wir wissenschaftlich erforschen mit öffentlichem Geld, die müssen in einer Weise, dass sie interessierte Menschen verstehen können, in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und Sie haben vorher selber Dan Brown zitiert. Also Dan Brown war natürlich ein genialer Aufschlag, um zu sagen so. Alle haben Dan Brown gelesen, jeder kennt diese.
Wir mal richtig hin.
So, jetzt gucken wir richtig hin. Das heißt, Sie haben mit Dan Brown, haben Sie den Aufhänger, Sie brauchen eine Viertelseite aus Dan Brown zitieren und sind sofort in dem Thema drin und können dann die Themen transportieren. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde, natürlich macht sich Kirche im Moment das Leben selber schwer, weil sie Missbrauch nicht sauber aufarbeitet, weil sie nicht bereit ist, die Strukturen entsprechend zu ändern. Ich sag's mal in einem Bild. Die Kirche ist eigentlich nur ein Schild, weil das Ziel ist Christus. Und wenn das Schild in die falsche Richtung weist, dann muss man es umdrehen und man muss all den Schrott, der den Blick auf Christus versperrt, wegräumen. Aber ich habe in meiner Praxis die Erfahrung, dass wenn man die Dinge ehrlich und offen anspricht und wenn man bei Beerdigungen, bei Trauungen, bei Taufen, auch bei Festpredigten, wenn man dran ist, dass dann ganz viele Menschen, die eigentlich weit weg sind von Kirche, ein Interesse an der ganzen Sache entwickeln. Man muss natürlich so sprechen, dass die Menschen verstehen, worum es geht. Man darf nicht irgendwie abgehoben sein. Ich
unser auch Gast?
Eine ganze Reihe von Leuten, die aufgrund von dem sich dann öffnen können und schwierige Lebensgeschichten bis hin zu Missbrauchserfahrungen mir öffnen, sodass ich da auch begleitend helfen kann, wenn möglich.
Das ist die letzte Minute im Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Frage stellen kann. Wo wünschen Sie sich die Kirche in 5 Jahren?
Ich wünsche mir in 5 Jahren in unserer katholischen Kirche, dass endlich die notwendigen Reformen durchgeführt werden und diese Aufarbeitung des Missbrauchs konsequent betrieben wird. Ich wünsche mir, dass wir in der Theologie, dazu haben wir in Münster eine große Chance, durch den Campus der Religion, den unsere Universität baut, dass wir eben miteinander merken, wie wichtig Religion für das Leben der Menschen ist und dass dieser Campus der Religion, wo Juden, Muslime, evangelische, katholische Theologen miteinander arbeiten. Und das ist für mich eine richtig tolle Perspektive, denn die wissenschaftliche Theologie ist die kritische Begleiterin der Praxis der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. Und da möchte ich meine Aufgabe weitersehen.
Und Reformstau gibt es ja sowohl bei den Muslimen als auch im katholischen und protestantischen Glauben.
Das könnte so sein.
Könnte man also weiter diskutieren. Wir können sicherlich auch weiter diskutieren. Sie haben uns einen riesen Einblick gegeben, sowohl eben in die kritische Handhabe von Glauben, als auch eben den Eintritt ins Vatikanische Archiv geöffnet. Hubert Wolf, Kirchenhistoriker und Priester, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.